Puki Shukshi Metotra Rira Binshi Nyendegyem Padi Sangye Shindu Mikche Urvargi Rokun Nam Dakshin La Drupasho Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami Churam Soki Choknam La Jamshu Padu Dagni Kyapsuchi Daki Junyen Gipe Sunam Ki Rola Pinshir Sangye Drupasho Churam Soki Choknam La Chanshu Padu Dakni Kyapsuchi Daki Junyen Gipe Sunam Ki Rola Penshir Sangye Drupasho Churam Soki Choknam La Chanshu Padu Dakni Kyapsuchi Daki Chunyen Gilpe Sunam Ki Drola Penshir Sangye Drupasho.
Wunderbar. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr an den Zoom-Client seid und heute Abend dabei seid. Ich hätte eine Bitte, und zwar, dass jeder, der hier anwesend ist, auch irgendwie auf seine Art und Weise diese Prayers mitsingt. Ja, nicht für mich, sondern für sich selbst, weil das Singen dieser Prayers hat jetzt Geshe Michael nicht aus Versehen irgendwie an den Anfang der Klasse gestellt oder weil er sich dachte, das hübscht es ein bisschen auf, sondern weil einfach das Rezitieren dieser tibetischen Verse extrem wertvolle Samen pflanzt, die wir brauchen, um weiter auf diesem Weg Fortschritte zu machen und da voranzuschreiten. Ja. Ihr müsst das jetzt nicht unbedingt alle bis zum nächsten Mal auswendig gelernt haben. Ja, also ab und zu braucht man ein paar Kurse länger, bis man es wirklich auswendig kann. Und der ein oder andere vergisst es dann auch mal wieder und macht sich einen Spickzettel, so wie ich. Falls er in der einen oder anderen Zeile mal hängen bleibt, dann kann ich noch mal kurz gucken. Aber im Großen und Ganzen, selbst wenn ihr direkt das Blatt vor der Nase habt, dann solltet ihr es mitrezitieren, weil das eine wichtige Voraussetzung ist, dass wir die Samen pflanzt, um das Weitere auch zu verstehen. Ab und zu hilft es an Tagen wie diesen, sich mal wieder vor Augen zu führen, wie unglaublich privilegiert wir sind in dieser Runde, dass wir diese Teachings hören dürfen. Ich habe letzte Woche habe ich unser Firmenseminar gemacht und ich habe mal für meinen Vortrag dort habe ich mal recherchiert, wie sich so die Technikgeschichte seit der Steinzeit irgendwie so ganz grob entwickelt hat. Und in den in der Zeit, in der Master Vasubandhu gelebt hat, der uns diese wunderbare Abhidhamma Kosha geschenkt hat, das war so 300 bis 400 vor Christi, da hat jemand 6 Tage die Woche gearbeitet, Holz zersägt, Öl gepresst etc., um 1000 Lux an Lichtleistung für eine Stunde zu genießen. Also entweder hat er ein Holzfeuer gemacht oder er hat eine Öllampe angezündet oder er hat eine Kerze gerollt. Und die Arbeitsleistung, die man gebraucht hat, um 1000 Lux für eine Stunde zu erzeugen, die hat etwa 6 Tage, 10 Stunden Arbeit gekostet. Und in der Zeit ist die Abhidhamma Kosha entstanden. Ja, und in der Zeit und unter den Lebensbedingungen hat er das aufgeschrieben, was uns heute vergönnt ist zu hören. Wenn wir heute 60 Stunden arbeiten, 6 Tage die Woche 10 Stunden, dann können wir 52 Jahre lang, 365 Tage, 24 Stunden, 1000 Lux genießen, also quasi 52 Jahre Dauerbeschallung mit 1000 Lux genießen. Und wenn wir ab und zu mal das Licht ausmachen, weil wir es nur einige Stunden am Tag brauchen, dann können wir mit dieser Arbeitsleistung, können wir 100 Jahre unseres Lebens mit 1000 Lux an künstlichem Licht genießen. Also das heißt, seit den Zeiten von Master Vasubandhu hat sich der Preis für Licht etwa um den Faktor 500.000 verringert. Ja, also Licht kostet uns heute 500.000 mal weniger als zu Master Vasubandhus Zeiten. Und mit fast allen Lebensbereichen, also Transportation, Energy, Communication oder Telecommunication, alle sonstigen Dinge, die uns umgeben, ist im Prinzip genauso. Ja, also hätte Master Vasubandhu eine Zeitreise unternommen in unser Leben, hätte er gesagt, wow, ja, alles, was ich jemals an magischen Kräften und an Miracles vorausgesagt und prophezeit habe, ist eingetreten. Ja, also ihr seid alle Götter oder Halbgötter und ihr habt eigentlich alles erreicht, was man erreichen muss, um ich sag mal, diese Teachings zum Erfolg zu bringen. Geshe Michael sagt, wir sind wie ein Projektil, was seit Anbeginn der Zeit durch den Raum geschossen ist und sich jetzt etwa 1 Millimeter vor dem Einschlag befindet. Ja, das ist die Situation, in der wir uns ungefähr befinden. Also es fehlt nicht mehr viel, ja, und ihr seid heute alle hier und wir haben 20, 25, 28 Leute in diesem Kurs. Und das ist schon erstaunlich, weil das Karma anzuhäufen, diese Teachings zu hören und sie immer wieder zu hören und in der zweiten Klasse wieder Zeit zu haben und da zu sein und nicht irgendwie im Garten zu sein oder sonst irgendwo zu sein. Das ist schon herausragend und wir sollten ab und zu mal einen Moment innehalten, wenn wir abends nach Hause kommen, das Licht einschalten, unser Homework machen, ja, wie Master Vasubandhu das gemacht hat. Lampe angezündet und für die hat irgendjemand 5 Tage gearbeitet, um die Lichtleistung hinzukriegen, die er gebraucht hat, um den Umgang zu machen. Wir kommen nach Hause, schalten den Lichtschalter ein, denken gar nicht drüber nach, aber es macht ab und zu mal Sinn, tatsächlich drüber nachzudenken. In der Opening Line des 4. Kapitels von der Abhidhamma Kosha, die wir das letzte Mal begonnen haben, dieses wunderbaren Werkes Treasure House of Knowledge, heißt die erste Zeile Deeds cause the multitude of worlds. Oder wie wir es übersetzt haben, Taten verursachen die verschiedenen Welten. Als ich den Satz das erste Mal gehört habe, fand ich ihn auf Anhieb wunderschön, also fand ich ihn irgendwie ein Miracle, also Deeds cause the multitude of words, sagt im Prinzip in 6 Wörtern eigentlich alles, was zu sagen ist. Also ich habe mich irgendwie quasi verliebt in diesen Satz und ich hatte ihn lange Zeit als Wallpaper und auf meinem Desktop und sonst irgendwie. Wir haben den übersetzt als Taten verursachen die verschiedenen Welten. Man könnte auch Multitude of Worlds übersetzen als die Vielfalt aller Welten, ja, gar nicht unbedingt nur als die verschiedenen aller Welten. Und Master Vasubandhu will uns damit im Prinzip sagen, wie unsere Welt beschaffen ist, wie sie erschaffen wurde und wie sie heute funktioniert. Und in den 3 Sätzen, die danach kommen, will er uns eigentlich erklären, wie sie eben gerade nicht funktioniert. Adressiert hat er diese Worte an die Menschen im alten Indien und quasi deren Glaubenssystem. Und deren Glaubenssystem war im Prinzip geprägt von, ich sag mal, drei Missverständnissen. Ja. Und diese drei Missverständnisse sind, wir dampfen es mal auf zwei ein, die Entstehung der Welt verdanken wir der Tatsache, dass es irgendwann mal einen Urknall gegeben hat. Also das war quasi die alte vedische Form einer Big Bang Theory. Also es war nichts und dann hat es irgendwann Puff gemacht und dann ist die Welt entstanden aus einer Primordial Energy, also einer Urenergie, einer Hauptenergie, einer Ursprungskraft, oder Energie, die ursprünglich die Dinge erschaffen hat. Das ist quasi das vedische, vorbuddhistische Verständnis gewesen der Welt. Es war nichts, ja, und dann hat eine Urkraft die Welt erschaffen, so wie sie jetzt tatsächlich da ist. Das ist ein bisschen erinnert an das, was wir in unserem westlichen naturwissenschaftlichen Verständnis haben, also die Big Bang Theory, also es ist irgendwie nichts und dann findet sich ein Urknall und dieser Urknall ist quasi der Root Cause für alle Dinge, die danach passieren. Und in der buddhistischen Sicht ist das total unlogisch, weil wenn dieser Urknall ein Changing Thing ist, ja, also ein sich veränderndes Ding, und das ist er ja, weil er schleudert Planeten und Galaxien nach draußen, dann gilt die alte buddhistische Grundregel, ein Changing Thing, also ein expandierendes Weltall an Galaxien, die hinausgeschleudert werden, muss caused sein, weil sonst wäre es nicht changing, weil dann die Frage ist, was ist eigentlich der cause? Ja? Ursache, ja, okay. Kriege von meiner Regieassistenz den kleinen Hinweis, ich soll etwas mehr deutsche Worte einstreuen, ist das okay? Also, ob das verursacht ist, ja. Bei caused und uncaused, verursacht und nicht verursacht, also das versteht jeder, ne? Caused und uncaused. Das geht schon. Okay, gut. Also, das erste Missverständnis ist, dass es ein uncaused, also unerzeugtes Ding geben könnte, was unchanging, also unveränderlich ist. Ja? Und das zweite Missverständnis, und das sagt er im Prinzip gleich im nächsten Satz, ist, das zweite Missverständnis ist, ein Schöpfergott könnte diese Welt erschaffen haben. Warum geht das nicht? Gleiche Logik in der Argumentation. Ein Schöpfergott muss ein changing thing, also veränderliches Ding sein, weil sonst könnte er die Welt nicht erschaffen haben, weil in dem Moment, wo er die Welt erschaffen hat, hat er sich verändert, weil er ist von einem Gott, der nichts erschaffen hat, zu einem Schöpfergott geworden. Ja? Also von einem God zu einem Creator God. Das heißt, er muss changing sein, er kann nicht unchanging sein, sonst könnte er kein Schöpfungsgott sein. Wenn er aber changing ist, ja, dann kommen wir wieder genau in die gleiche Frage. Also wenn er quasi veränderlich ist, kommen wir wieder in die gleiche Frage hinein. Was hat dann Gott erzeugt? Ja, also welches Prinzip hat dann Gott erzeugt? Was war vor Gott? Hat er sich selbst erzeugt? Das ergibt so rein logisch im Prinzip keinen Sinn. Das heißt, Master Vasubandhu räumt in seiner Anfangszeile, nämlich Deeds cause the multitudes of worlds, oder Taten verursachen die unterschiedlichen Welten, mit den zwei Misperceptions, also Missverständnissen der vedischen Tradition seiner Zeit auf, nämlich es könnte eine Ursprungsenergie geben, eine Primordial Energy, die diese Welt tatsächlich erzeugt hat, ja, Punkt 1. Und Punkt 2, es könnte einen Schöpfergott gegeben haben, der im Prinzip alles erzeugt, was wir in unserer heutigen Welt sehen. Es gibt da eine interessante Argumentation, mit der er das tatsächlich tut. Und das ist die Argumentation des zeitlichen Horizontes. Also wenn das Universum und alle Lebewesen, die existieren, von einem Schöpfergott geschaffen worden wären, dann bräuchte es kein Konzept der Zeit, weil dieser Schöpfergott hätte, wenn er allmächtig ist, also omnipotent, die Potenz, alles auf einmal zu tun. Ja, also dann müsste, wie Schmeichel sagt es in der Originalklasse, müsste das 19. Jahrhundert nicht nach dem 17. Jahrhundert kommen, weil er hätte ja das 17. Jahrhundert und das 19. Jahrhundert und die Dinosaurier und unsere Erlösung und unser allgemeines Erwachen oder unser kollektives, unsere kollektive Buddhahood hätte er alles mit einem Fingerschnipp erschaffen können. Warum also, wenn es einen allmächtigen Gott gäbe, hätte er es nötig gehabt, das Ganze über einige tausend Millionen Jahre hinzustrecken? Das ergibt im Prinzip keinen Sinn. Ja. Das bringt er quasi in dieser Begründung als wichtigste Begründung, warum es an der Stelle keinen Schöpfergott gibt. Und er sagt, wenn quasi wenn dieser Schöpfergott tatsächlich omnipotent, also allmächtig ist, dann würde es keinen Sinn ergeben, dass die zeitliche Abfolge der Dinge existiert, so wie wir sie heute verstehen. Ich wiederhole meine Warnung, die ich das letzte Mal schon gebracht habe. Das ist kein Grund, auf monotheistische Religionen herabzuschauen, sondern das ist ein intellektuelles Gedankenspiel wie eine Fingerübung auf dem Klavier, mit dem wir unseren Geist trainieren, die buddhistischen Konzepte der Logik und der Philosophie zu verstehen. Weil es ein Konzept, ich sage jetzt mal kritisiert oder analysiert, was so heute in den monotheistischen Religionen gar nicht mehr existiert. Ja, also ich hatte das große Glück, vor einigen Monaten mal eine gemeinsame Veranstaltung mit Pater Rupert Ley von den Jesuiten absolvieren zu dürfen, wo er eine christliche Sicht auf Ethik und ich eine buddhistische präsentieren durfte. Und Pater Rupert Ley sagte in diesem Vortrag, wir müssen uns Gott als Verb vorstellen und nicht als Substantiv. Wir müssen uns Gott vorstellen als ein Prinzip, was handlungsleitend ist und was uns ermutigt, in seinem Verständnis zu handeln. Ja, und wir sind durchdrungen von einem göttlichen Prinzip. Also er hat als einer der führenden Jesuiten Deutschlands kein Bild mehr im Kopf, was Master Vasubandhu hier 300 vor Christi zitiert, so nach dem Motto, Schöpfergott mit weißem Bart ist auf der Wolke, kreiert Dinosaurier, Adam und Eva, biblische Geschichte und so weiter, die wir hier auseinandernehmen. So, er hat ein völlig anderes theologisches Verständnis. Also macht nicht den Fehler, jetzt eine Fingerübung in buddhistischer Logik, ja, die begründet, warum es keinen Schöpfergott geben kann, zu nehmen, um eine Abneigung gegen monotheistische Religionen zu erzeugen. Und das steht uns sowieso nicht zu. Also als Buddhisten oder buddhistisch Interessierte haben wir sowieso ein Missionsverbot. Also wir sind angehalten, niemand anderen von seiner Religion abzubringen oder zu dieser Religion zu überzeugen, sondern wir können teachen. Deswegen gibt es auch Teachings nur on request. Ja, also wir können jetzt nicht wie christliche Missionare nach Afrika gehen, uns in ein Dorf stellen und sagen, ich bringe euch die Lehre des Buddha, sondern irgendeiner, der mal davon gehört hat, muss uns bitten, ja, muss Teachings requesten und muss sagen, please teach. Ja, deswegen bitten wir auch unsere Lehrer immer wieder zu kommen, indem wir sie am Ende einer Klasse oder am Ende des Kurses dann bitten, uns zu teachen und wiederzukommen. Und das ist ein weiterer Grund, warum wir darauf nicht herabschauen sollten. Im Übrigen ist das ja so, das habe ich das letzte Mal anhand der Schools schon erklärt, dass wir uns hier in der Detailist School befinden, also in einer Functionalist School, die sowieso eine der Lower Schools ist und dieses School-Konzept sagt auch Geschler ganz deutlich nochmal in seiner Originalklasse, dürfen wir nicht als historisches Konzept verstehen. Wir dürfen es nicht verstehen als, Erst gab es die Digitalist School und dann langsam hat sich das Ganze weiterentwickelt und irgendwann war man schlau genug, dass wir dann in den Madhyamika, Prasangika, Higher Schools angekommen sind, in denen wir heute unser Emptiness-Verständnis entlehnen, sondern wir müssen es eher verstehen wie unterschiedliche Sichten auf die Materie, unterschiedliche Konzepte, die wir brauchen, uns an ihnen reiben, sie miteinander vergleichen, sie abgleichen, sie in ihren Unterschieden verstehen, damit wir irgendwann das hinter diesen Sichten oder Konzepten auf die Dinge liegende auch tatsächlich verstehen. Buddha in seiner historischen Form von vor 2.500 Jahren war ein Omniscient Being, also ein allwissendes Wesen, für das es keine Zeit existiert. Das heißt, Buddha wusste vor 2.500 Jahren, als er diese Sutren aufgeschrieben hat, was wir heute im Jahr 2017 in diesem Meetingraum brauchen werden, um seine Teachings zu verstehen. Also er wusste natürlich, dass ihr mich braucht, um euch das heute zu erklären. Deswegen hat er mich geschickt und er wusste, dass ihr das Verständnis der Schools braucht und wusste auch, dass ihr die Prayers rezitieren solltet und dass ihr eure Homework machen sollt. Und deswegen hat er das Konzept, hat er mir dieses Konzept der Schools mitgegeben, ja, und zwar der unterschiedlichen Schools, damit ihr ein cooles Verständnis entwickelt, was euch zu einem Higher Understanding von Emptiness bringt. Das erfordert auch ein gewisses Verständnis von Cognitive Dissonance, weil diese beiden Formen an Communicating und Nicht-Communicating Karma, die wir jetzt in dieser Klasse durchnehmen, die gibt es quasi nur in dieser School. Keine andere Buddhist School würde die irgendwie anerkennen oder für wahr halten. Wir nehmen sie aber hier trotzdem durch, nicht weil wir sie dann in einem Prasangika-Verständnis von Karma auch brauchen, sondern weil es uns im Prinzip hinführt an ein Verständnis, was wir sukzessive brauchen, um dann ein Prasangika-Verständnis am Ende auch tatsächlich hinzukriegen. Also, erste Zeile, und das ist gleichzeitig die erste Frage in eurer Homework, ist, wie ist die erste Zeile in diesem vierten Kapitel von Abhidhamma Kosha von Master Vasubandhu, 300 bis 400 vor Christi, etwa, genau wissen wir es nicht, wann er tatsächlich gelebt hat. Und sie ist auf Englisch Deeds cause the multitude of words, oder Taten verursachen die unterschiedlichen, die verschiedenen Welten. Und Master Vasubandhu will die indisch-vedisch geprägten Zuhörer seiner Zeit, und das ist die zweite Frage in euren Homeworks, von den vorherrschenden Konzepten jener Zeit abbringen und ihnen erklären, dass sie selbst und ihre Gedanken, Handlungen und Taten es sind, die diese Welt erschaffen haben. Das dauert eine Zeit, bis das irgendwie einsickert und jeder hat irgendwie so einen Schlüsselsatz. Ja. Mein Schlüsselsatz war ein Teaching von Geshe Michael, ich weiß nicht mehr genau, welches es war, wo er sagte, you created the moon and the sun and you created the traffic jam on the M40. Ja, also da muss er irgendwo in L.A. oder sonst irgendwo muss er irgendwie gewesen sein und sagte in diesem Teaching diesen Satz, also ihr seid diejenigen, die die Planeten erschaffen haben, die das Universum erschaffen haben, die Erde und Sonne erschaffen haben und die den aktuellen Stau auf der M40 oder für die Hüttersberger auf der A96 erschaffen haben. Ja. Bitte? Ja, Bus, genau. Dieser Satz hat mich irgendwie getroffen, wie irgendwie so ein Blitzschlag der Erkenntnis. Also ich weiß weder, in welchem Teaching das war, noch in welchem Zusammenhang er das gesagt hat. Sunam wüsste es bestimmt, aber das
hat er so oft,
hat er so oft gesagt.
Findet man okay. Wirklich in vielen.
Findet man ja. In vielen Teachings, genau. Und das muss man mal so einsickern lassen. Ja, also wir haben jetzt nicht nur den Angry Boss erschaffen, der uns mit seinem Verhalten nervt, und wir haben nicht den nervigen Partner erschaffen, den wir, wenn wir viele DCI-Kurse absolviert haben, dann transformieren zu einem wunderbaren und liebevollen Partner, sondern wir haben auch die Galaxien, die Universen, das Planetensystem, die Gravitationskraft und den Stau auf der A96 erschaffen und eben nicht ein Schöpfergott, der sich einmal hingestellt hat, die Dinosaurier, Adam und Eva, die Planeten und so weiter auf einmal erschaffen hat und kein Big Bang, ja, mit dem das alles begonnen hat und sich dann wellenförmig ausbreitet, wie es teilweise das Konzept der modernen Physik beinhaltet, sondern das Konzept ist Existence since beginningless time, also es gibt keinen Anfang und kein Ende für dieses Konzept, sondern der Mindstream, also der fortbestehende Zustand unseres Geistes, der sich jetzt gerade in diesem Körper eingenistet hat, der vor uns sitzt, besteht seit beginningless time, also ohne Konzept einer Zeit. Und es gibt kein zeitliches Konzept in diesem Zusammenhang. Und das erklärt er uns und das ist gleichzeitig die Homework Question Number 2. Also es kann nicht durch einen omnipotent, allmächtigen Schöpfergott entstanden, geschaffen worden sein, weil was hätte der für eine Notwendigkeit, eine zeitliche Ausdehnung zu schaffen? Und was hätte der für eine Notwendigkeit, einen logischen, kausalen Ablauf von Dingen tatsächlich zu schaffen? Das wiederum, meine Warnung von vorhin nochmal aus einem anderen Aspekt verinnerlicht, die etwas modernen Interpretationen der monotheistischen, des monotheistischen Gottesverständnisses spannen ganz urplötzlich wieder einen Rahmen für Karma auf und für Causality, also Ursache und Wirkung auf Deutsch, indem sie über das Konzept des freien Willens, ja, also moderne christliche Interpretationen sagen, Gott hat uns mit einem freien Willen gesegnet, damit wir in der Lage sind, die Konsequenzen unserer Taten zu bedenken. Ja, und wenn wir dieses Verständnis haben, dann stellen wir plötzlich fest, hey, also Causality, Karma, Ursache und Wirkung ist jetzt kein rein buddhistisches Konzept, sondern es hat auch seinen festen Platz in den monotheistischen Religionen, indem wir quasi in dem Raum, den Gott uns aufgespannt hat, genau die gleichen Erfahrungen machen, wie wir sie in einem buddhistischen Verständnis machen, nämlich die von Ursache und Wirkung unserer Taten. Und also die Bibel ist voll von karmischen Geschichten, wo Aktionen, die irgendjemand tut, zu bestimmten Konsequenzen führen. Sie hat sogar ein relativ präzises Verständnis der karmischen Grundprinzipien. Also Karma wächst zum Beispiel. Ja, also wer Wind sät, wird Sturm ernten, ja, heißt es in der Bibel. Und das ist ein wunderbarer Hinweis auf Karma grows, Karma wächst. Ja, dass kleine Handlungen, die wir vornehmen, mögen sie heilvoll oder unheilvoll sein, zu großen Konsequenzen führen, die im heilvollen Fall dieser Taten wunderbar sind und uns jeden Tag das Leben erleichtern, aber die eben auch im negativen Fall, wenn nicht bearbeitet, dann auch zu negativen Konsequenzen bringen. Also, das sind so eure ersten beiden Homework-Questions. Die dritte Homework-Question ist, was sind die beiden Haupttypen oder die beiden grundsätzlichen Typen von Karma? Und da, jetzt muss ich gucken, die deutsche Homework, ich weiß, was auf Deutsch heißt. Nenne die beiden grundlegendsten Einteilungen von Karma oder Taten. Und die Unterscheidung, die an der Stelle gefragt ist, ist Movement of the Mind, also Bewegungen unseres Geistes oder mentales, geistiges Karma. Und dann die zweite Unterscheidung, alles, was daraus folgt, also unsere Worte und unsere Taten. Ja, also ganz einfach, number one, ja, die Gedanken, die wir haben und die Dinge, die in unserem Geist passieren, sind Mental Karma, Nummer eins. Und was daraus folgt, aus diesem Mental Karma, aus diesem geistigen Karma, sind die Dinge, die daraus entstehen. Das sind nämlich die Worte, also die Gedanken, die wir dann aussprechen, oder die Handlungen, zu denen wir uns dann tatsächlich verleiten lassen. Nummer 4, und das ist jetzt nochmal total spannend, weil es sich tatsächlich auf eine School bezieht, die wir dann in der Folge dieser SEI-Kurse nur noch ein paar Mal am Rande streifen werden, nämlich die Detailist Schools. Die zwei Arten von mentalem Karma oder geistigem Karma sind Communicating und Non-Communicating. Was ist damit gemeint? Kommunizierende oder nicht kommunizierende Art von Karma haben wir das genannt. Kommunizierendes Karma in diesem Verständnis bedeutet, wenn wir eine heilsame oder unheilsame Handlung vornehmen, formt sich um unseren Körper ein energetischer Zustand, der diese Handlung, sei sie negativ oder positiv, repräsentiert, visualisiert oder ausdrückt. Geshe Michael verwendet in seinem Original-Teaching von dieser Klasse den Begriff Aura. Ja? Also das ist das, was wir am ehesten darunter verstehen würden, nämlich quasi ein uns umgebendes, für die meisten Menschen nicht sichtbares, aber für manche doch sichtbares Licht, was uns umgibt und was quasi communicating, also kommunizierend ist, indem es jemand, der das sehen kann und die Rezeptoren dafür hat, das zu empfangen, signalisiert, ob derjenige nun eine heilsame oder eine unheilsame Tat begonnen hat oder durchgeführt hat. Dieses Konzept taucht nochmal auf in ACI 7. Und wer den schon gehört haben sollte, gibt ja einige von euch, die den schon gehört haben, dann hat Venerable Phil das wunderbar erklärt, dass wenn wir Gelübde ablegen, also Vows nehmen, dass wir dann ab diesem Moment umgeben sind von einer unzerstörbaren Aura, solange wir uns an diese Vows oder Gelübde halten, die sich wirklich manifestiert in einer physischen Form um uns herum. Viel von dem und alle Beispiele, die für dieses kommunizierende Karma dann verwendet werden, werden im Zusammenhang mit Gelübden tatsächlich verwendet. Also das ist der Haupteinsatzbereich, in dem es verwendet wird. Habe ich nicht kommunizierendes gesagt? Nein. Okay, ich wollte kommunizierendes gesagt haben.
Das, was du erklärt hast, ist das nicht kommunizieren. Ja.
Okay. Okay, sorry, ich hatte einen Schnitzer in meiner Erklärung. Das Beispiel der Gelübde ist ein Beispiel für die Non-Communicating, also die nicht kommunizierende Art. Das Non-Communicating also nicht kommunizierende Karma, hat 5 unterschiedliche Eigenschaften und die werden in der 5. Homework Question abgefragt. Nummer 1, eine Person hat die nicht kommunizierende Art dieses Karmas selbst in Phasen der Ablenkung, also selbst wenn man gerade nicht daran denkt. Also heißt, dieses non-communicating, nicht kommunizierende Karma und die Aura-Art, die es quasi annimmt, existiert selbst dann, wenn wir uns nicht auf eine bestimmte Handlung konzentrieren, sondern wenn wir in Perioden einer Ablenkung sind und wenn wir gerade an irgendwas ganz anderes denken. Sam Yengpa heißt es auf Tibetisch. Also Sam, Mind, der Geist, und Yengpa, wo war es? Die Distraction, die entsprechende Ablenkung. Das zweite ist, diese nicht kommunizierende Form haben wir sogar dann, wenn unser Geist, im Englischen heißt es stopped, wir haben es übersetzt als friedvoll ist, also sich quasi in einem angehaltenen Zustand sozusagen bewegt, den wir zum Beispiel in einer sehr tiefen Meditation erreichen. Das zahlt auch wieder ein auf eine Diskussion der buddhistischen Logik, über die viele Debatten geführt worden sind, nämlich gibt es Geisteszustände wie Bodhicitta, die ich wieder verliere, wenn ich mich im Zustand totaler Versenkung in tiefster Meditation befinde, oder sind sie dann auch noch präsent? Und Master Vasubandhu sagt, nein, diese Form des nicht kommunizierenden Karmas, des non-communicating Karmas, ist auch dann vorhanden, wenn wir uns im Zustand tiefster Meditation befinden. Dritte Eigenschaft des nicht kommunizierenden Karmas: Es ist entweder virtuous, also tugendhaft, oder eben nicht. Also es fällt in eine moralische Kategorie. Damit meint Geshe Michael, es ist entweder gut oder schlecht und es muss vom Wesen her in eine dieser Kategorien fallen. Es kann nicht neutral sein, also er schließt damit die neutrale Form aus. Ja, also ein Stift ist neutral, der hinterlässt kein non-communicating Karma in dieser Form, in Form einer Aura, sondern entweder eine heilvolle Handlung oder eine unheilvolle Handlung. Eigentlich nur ein logisches Statement, also kann nicht neutral sein, sondern ist entweder heilvoll oder unheilvoll. Der vierte Punkt, diese nicht kommunizierende Form besteht nach dieser Handlung weiter in einem kontinuierlichen Strom und haftet der Person an, die diese Handlung durchgeführt hat. Ja, also wenn wir eine heilsame Handlung vollzogen haben, wie Gelübde abgelegt zu haben, das Beispiel, was ich am Anfang zitiert habe, dann ist diese non-communicating, also nicht kommunizierende Form, dauerhaft in einem Strom weiterhin an uns daran klebend. Ja. Und der letzte, der fünfte dieser Teile ist, die fünfte Eigenschaft dieser nicht kommunizierenden Form ist, es ist eine physische ein physisches Ding, eine physische Substanz. Ja. Das ist auch das Einzige, was Geshe Michael ein bisschen zögern lässt, von Aura zu sprechen, weil Master Vasubandhu eben meint, damals sagte, dass es eine physische Instanz, also physische Substanz, in der alle vier Elemente, von denen man damals ausgegangen ist, Erde, Wasser, Luft, Feuer, enthalten sind. Also würde man das jetzt naturwissenschaftlich erklären, könnte man sagen, naja, sind Photonen, aus denen diese Aura bestehen, und die sind auch Materie, und Meister Vasubandhu wusste nicht so genau, woraus ein Photon besteht, deswegen ist er vielleicht an der Stelle ein klein wenig unscharf, aber in der Detailist School, aus der das entstammt und die keine andere der Buddhist Schools irgendwie anerkennt, also keine der anderen Buddhist Schools sagt, das ist so, sondern wir lernen das jetzt hier als ein Gedankenmodell einer Detailist School, also zuzuordnen dieser Functionalist Schools, sagt, es ist eine physische Substanz. Ich wiederhole das noch einmal ganz kurz, weil ich am Anfang diesen Lapsus Dreher drin hatte zwischen kommunizierender und nicht kommunizierender Form. Die kommunizierende Form des Karmas ist all das, was sich in unseren Handlungen manifestiert durch Gedanken, Worte und Handlungen, also die sich manifestieren im Außen, ja, und deswegen kommunizieren. Und die nicht kommunizierende Form ist diese unsichtbare Aura, die sich um uns formt und die ein Ergebnis ist, aber ein nicht kommunizierendes Ergebnis dieser Handlungen, und das häufig gebraucht wird im Zusammenhang mit dem Ablegen von Gelübden, die dauerhaft, nachhaltig in einem durchgehenden Stream diese Form von nicht kommunizierender Form visualisiert als eine Aura um uns herum annimmt. Mit nochmal, ich wiederhole das nochmal kurz, mit den 5 Eigenschaften. Also die erste Eigenschaft ist, selbst wenn wir einen Moment, ich bleibe mal im Beispiel der Gelübde, selbst wenn wir einen Moment nicht an unsere Gelübde denken, weil wir abgelenkt sind, bleibt die physische Form der Aura, die diese Gelübde mit sich bringen, erhalten. Nummer 1. Nummer 2, selbst wenn wir uns im Zustand tiefstmöglicher Versenkung und tiefstmöglicher meditativer Konzentration befinden und deswegen als Meditationsobjekt in diesem Moment nicht unsere Gelübde haben, die wir abgelegt haben, sondern ein anderes Meditationsobjekt, bleibt diese Form der Aura, die uns umgibt, erhalten. Dritter Punkt, diese Form ist entweder tugendhaft oder nicht, also vom Wesen her eine gute oder schlechte Tat. An der Stelle, das fand ich ganz interessant, gab es in der Originalklasse von Geshe Michael eine Nachfrage, weil er eine halbe Stunde geredet hatte über Wows und quasi nur immer mit positiven Beispielen argumentiert hat. Und da wollte jemand wissen, gibt es denn auch ein negatives Beispiel von Non-Communicating Karma im Zusammenhang mit Wows? Und dann hat er gesagt, ja, das wäre, wenn man sich zum Military einziehen lässt, ja, und quasi ein Gelübde abgibt, jeden Feind zu töten, der irgendwie das eigene Land oder die eigene Volksgruppe oder sonst irgendwas bedroht. Ja. Also das wäre quasi im Gegensatz zum Mönchsgelübde, ein Gelübde der negativen Art, weil es beinhaltet, anderen Wesen Schaden zuzufügen. Und das wäre dann quasi etwas, was eine non-communicating Form einer negativen Aura um uns herum annimmt, als Abgrenzung des positiven Beispiels einer positiven Aura. Darauf entspann sich dann in der Originalklasse eine lebhafte Diskussion, ob Military jetzt good or bad ist. Da sind die Amerikaner und Buddhisten oder nicht ein bisschen empfindlich. Ja. Und Geshe Michael hat es relativ elegant auf die Zukunft verlagert, so nach dem Motto, hängt von der Intention ab. Und ich erkläre euch dann später, ob jemand, der im Stab sitzt und verletzt wieder zusammenflickt, die gleichen karmischen Imprints hat, wie jemand, der irgendwie mit dem MG an vorderster Front die Feinde niedermäht, die irgendwie auf ihn zurennen. Aber wie gesagt, also es gab von ihm in der Originalklasse auch ein Gelübde-Beispiel, was eben eine negative Form von non-communicating, nicht kommunizierender Form aufnimmt. Und das wäre quasi ein military oder ein militärisches Gelübde an der Stelle. Vierter Punkt, diese Form besteht nach einer Handlung weiter zu der Person gehörend, die die Handlung ausgeführt hat, in einem kontinuierlichen Strom. Also das heißt, diese Aura als nicht kommunizierende Form von Karma, im guten Beispiel, ich nehme ein Mönchsgelübde an, oder im schlechten, ich gehe ein Tötungsgelübde ein, alle Feinde niederzumähen, die sich mir in den Weg stellen, bleibt in einem Stream permanent enthalten. Wenn man das mal so zu Ende denkt, dann wird es durchaus plausibel. Die modernen Armeen, die heute perfekt ausgerüstet sind und ihre Feinde meistens mit einer völlig übernatürlichen materiellen Überlegenheit in Schach halten, haben heute 10-mal so viele Verluste durch Suizide nach Beendigung des Kampfeinsatzes wie durch eigentliche Kampfeinsätze. Ja, also heutzutage bin ich so hoch gerüstet als Krieger einer westlichen Welt, dass mein Risiko im Combat, im Kampfeinsatz zu sterben, 10.000-mal niedriger ist als das Taliban, der nur mit einem Messer bewaffnet ist oder vielleicht einer Flinte. Aber die Non-Communicating-Form oder weitergefasst die karmischen Effekte dieser Handlung enden nicht, wenn ich glücklich überlebt habe und das Schlachtfeld wieder verlassen habe, sondern sie bleiben erhalten und sie können im schlimmsten Fall dazu führen, dass ich einem Suizid anheimfalle und am Ende mich selbst richte, wenn dieses Karma sich dann tatsächlich manifestiert an der Stelle. Fünfter Punkt, und da knabbern wir in der Regel so ein bisschen am meisten, diese non-communicating Form hat die höchsten Elemente, also die vier Elemente, aus denen im vedischen Verständnis die Welt besteht, als ihre Ursache, und das heißt, es ist eine physische Substanz. Ja. Also wir stellen uns das als Aura vor, und wenn wir diesen Punkt ernst nehmen, dann müssen wir uns das Licht oder die Photonen, die diese Form von Aura irgendwie ausmachen, müssen wir uns eben als physische Substanz vorstellen, damit es in unserem Vorstellungsvermögen tatsächlich Sinn macht. Nochmal, das ist kein Verständnis von Karma, was Higher School tauglich ist. Also keine der Higher Schools verwendet dieses Konzept von Karma. Warum lernen wir es dann? Ja. Wir lernen es, weil es uns ein Stück weit sensibilisiert für die Folgen unserer Handlungen und weil es eine Sicht ist auf Karma, die uns hilft, ein finales und reifes Verständnis von Karma zu erreichen. Und weil sie uns in diesem Kurs schon ein bisschen Lust darauf macht, im Kurs 7 dann die Bodhisattva-Vows zu nehmen, weil ich das damals unheimlich schön fand, als Venerable Phil diese Klasse gegeben hat und dieses Non-Communicating Karma verwendet hat, um zu sagen, und wenn ihr diese Gelübde ablegt, dann formt sich eine Lichtaura um euch herum und ihr seid immer gesegnet mit dieser Non-Communicating Form, also mit dieser Aura, die euch umgibt, wenn ihr diese Gelübde abgelegt habt. Und das ist einfach ein schönes Bild, was uns trägt und was uns motiviert, das zu tun und was uns hilft zu verstehen, dass all unsere Gedanken, Handlungen und Taten entsprechende Folgen haben und dass wir in den weiteren wunderbaren Klassen dieses Kurses da nochmal drauf zurückkommen. Ich gehe noch einmal ganz kurz durch und checke, ob ich irgendwas vergessen habe dieser Klasse. Gucke in meinen Answer Key.
Gut, dann. Ja.
Ja, ich habe gerade von meiner Regieassistenz Sunam, vielen Dank, den Hinweis gekriegt, Prasangika School glaubt auch an non-communicating Form, also die nicht kommunizierende Form. In der Originalklasse sagt Geshe Michael wörtlich, no other Buddhist schools believes in this form. Also wie mein Lehrer Lama Marut sagt, auf diesem Weg braucht man eine High Tolerance for Cognitive Disorder. Ja. Also man muss es aushalten, dass man an unterschiedlichen Stellen dieses Teachings sich widersprechende oder konträre Ideen vermittelt bekommt und man darf dann deswegen nicht sagen, so ein Quatsch, ja, oder der eine hat recht oder der eine hat nicht recht, sondern ich schaffe es irgendwann, beide Gedanken in meinem Kopf zu halten, also den Gedanken, der mich trägt bis in Prasangika, gerade in diesem Wow-Beispiel, wo sich die Aura des Non-Communicating Karmas formt, ja, und ein Teaching von Geshe Michael, der irgendwie gesagt hat, no other Buddhist schools accept this form, also keine andere der buddhistischen Schulen existiert das. Er sagt wörtlich, this idea is not accepted by any other Buddhist school, habe ich mir notiert, weil ich mir dachte, das muss ich mir merken.
Aus seiner Sicht.
Ja, aus seiner Sicht, genau. Und er sagt dann, some kind of energy that sticks with you, also eine Art von Energie, wie eine Aura, die dir eben quasi erhalten bleibt. Quasi, das sagt er auch noch, das fand ich ganz spannend, die uninterpretable ist, also nicht interpretierbar, ja, woraus dieser Begriff nicht kommunizierendes oder non-communicating Karma ist, weil ich erkenne diese Form von Aura und ich sehe, ist es gut oder schlecht, aber es gibt im Prinzip ist uninterpretable, also nicht interpretierbar, was sich dahinter tatsächlich verbirgt.
Kann ich da eine Frage stellen?
Ja, bitte. Jetzt, ich habe den Alex vorhin zurückgestellt. Jetzt musste ich erst die Frage von Alex.
Wie ist denn das entstanden, dies, was du es uns geschildert hast, diese Wahrheiten und Eigenschaften? Also wie ist man dazu gekommen?
Also Master Vasubandhu hat im Abhidharma Kosha das aufgeschrieben, ja, wie er konkret zu dieser Erkenntnis gelangt ist, die du anfragst, weiß ich nicht, also kann ich nicht beantworten, sondern ich müsste es generisch beantworten mit aus seiner Interpretation und dem logischen Verständnis, was er entwickelt hat aus den Lehren des Buddhas. Was ich weiß ist, weil das Geshe Michael in der Originalklasse sagt, ist, dass die Didaktik, die er verwendet, er deswegen verwendet, um die grundsätzlichen Beliefs, also Glaubensgrundsätze, der vedischen Kultur seiner Zeit, die er als Adressat hat für diese Teachings, dass sie da herrührt und die ist eben, es gibt eine Urenergie, ja, die die Welt erschaffen hat und in der leben wir, in dieser Urenergie. Und er sagt, nee, das ist nicht so, sondern die Welt ist erschaffen durch unsere geistigen Handlungen, Worte und Taten, ja, also Deeds cause the multitude of words, und sie ist auch nicht durch einen Schöpfergott entstanden, was ja auch bereits ein vedisches Konzept war mit Vishnu und so weiter, die da zitiert werden als mögliche Schöpfergottheiten, die in ihrer Omniscience und Omnipotence, also in ihrem Allwissen und ihrer Allmacht, diese Welt potenziell hätten erschaffen können. Ja. Also auf die bezieht er sich in der Didaktik, die hier gewählt ist. Und das ist ja mal ganz spannend. Also das richtet sich an quasi die vedischen Konzepte, aber es ist aktuell wie nie, weil ein Teil unseres naturwissenschaftlichen Verständnisses ist einem vedischen Verständnis sehr ähnlich durch Big Bang Theory, also Urknall, ja. Und ich kann mich noch erinnern, als ich das allererste Mal gehört habe, war 2009, ja. Da war so Big Bang Theory noch das absolute Dogma in der Physik. Und in den Jahren danach hat es plötzlich Physiker gegeben, nachdem ich diese Klasse gemacht habe, ja, die gefragt haben, was kam eigentlich vor dem Urknall und was hat eigentlich den Urknall, verursacht und warum können wir darauf keine Antwort geben? Und dann gab es erste Physiker, die begonnen haben, auch zu berechnen, dass es nun vor dem Urknall auch irgendwie einen weiteren Urknall gegeben haben muss und so weiter und so fort, was dann relativ schnell in ein Verständnis von since beginningless time sich verändert. Also ich habe das als Bestätigung dieser Lehren erfahren, weil nachdem ich das studiert habe, hat sich das generelle Verständnis der Physik geändert. Und die Big Bang Theory war nicht mehr das allumfassende Fundament einer, von wem kommt es eigentlich nicht, das allumfassende Fundament jeglicher Physik, die ich am Anfang glaubte, mit Big Bang Theory als mein naturwissenschaftliches Fundament zu haben. Gleiches gilt mit dem Gottesbegriff, ja, also wir starten im Prinzip mit einem Schöpfergott, der irgendwie Adam und Eva erschaffen hat und das Paradies und dann in späteren naturwissenschaftlichen Interpretationen die Dinosaurier und alle Wesen, die auf diesem Planeten sind und kommen sukzessive weiter in ein Verständnis eines Schöpfergottes, was mir dann präsentiert wird durch Jesuiten und Benediktiner, also Pater Rupert Ley und Dr. Notker Wolf, mit denen ich mich beiden mal auf getrennten Veranstaltungen reden durfte, die plötzlich von Gott als Verb sprechen, ja, und eben nicht als dem Schöpfer aller Dinge und die plötzlich von freiem Willen sprechen, der im Prinzip mein ganzes Universum als auch von Karma aufspannen. Also auch da, nachdem ich diese Klasse gehört habe und die Hausaufgaben fleißig gemacht habe, hat sich das Gottesverständnis in der Welt auch verändert. Alex, du hattest noch ein
Gottesverständnis hat sich schon immer verändert. Wenn der Kirche ist, das ein normaler ja, wozu gehören Gefühle? Zur Communication oder zur Non-Communication?
Der Begriff Gefühl passt nicht in diese Klassifikation, weil die Klassifikation ist quasi Gedanken, ja, Worte und Taten. Und Emotion wäre jetzt ja quasi ein Geisteszustand, der schon ein karmisches Resultat beinhaltet, ja, und nicht das Pflanzen dieses Samens, weil ich dann eine Emotion habe wie Wut, Ärger, Desire, Verlangen und so weiter und das eben in der Regel in der ignorant Form erlebe, also als ignorant Desire oder als ignorant Disliking. Ja,
Unwissendes Begehren.
Was?
Unwissendes Begehren.
Unwissendes Begehren, also im Sinne von Begehren, was vergiftet ist mit dem Gedanken, dass die Befriedigung dieses Begehrens mir eine Linderung meines Leids verursacht. Also ich träume die ganze Zeit davon, einen Porsche zu fahren und fühle mich unvollständig, weil ich das Gefühl habe, erst wenn ich diesen Porsche habe, geht es mir wirklich gut. Und dann habe ich diesen Porsche und stelle fest, 3 Tage ist er cool, 6 Monate ist er okay und danach überlege ich mir, wie ich ihn wieder bestmöglich in Zahlung geben kann, damit ich mir ein Lamborghini kaufen kann, weil ich dann, nachdem mein Glücksgefühl mit diesem erfüllten, mit dieser diesem erfüllten Desire, mit diesem erfüllten Wunsch in Erfüllung gegangen ist, merke, dass es mir gar nicht wirklich besser geht.
Und dann fühlt man sich nur so lange, als wirklich als ein Ziel von diesen drei anderen Sachen, von praktisch Gedanken, von Taten und von Worten.
Die beiden Arten, kommunizierendes und nicht kommunizierendes Karma, trifft nur auf Verbales und also Taten des Körpers zu. Geistiges Karma kann so nicht eingeteilt werden. Deswegen kannst du Gefühle nicht in kommunizierendes oder nicht kommunizierendes Karma einteilen, weil diese Einteilung nur für Taten der Sprache und des Körpers gilt.
Dann hast du eine andere Frage von mir, was ist mit Schlaf und Ohnmacht? Weil da verstehe ich das Konzept gar nicht. Das heißt, mein Körper schläft, übernehme ich dann das Karma, was ich vorher gemacht habe, bevor ich eingeschlafen bin. Und bei Ohnmacht übernehme ich das Karma praktisch was von den Taten, die ich vor der Spritze oder sonst was tue.
Also die nicht kommunizierende Form haben wir aufgrund der fünf Eigenschaften, ist relativ klar, und ich greife jetzt vor, aber ich finde, um deine Frage zu beantworten, muss ich das tun. Es kommt dann im Kurs 7. Die nicht kommunizierende Form ist selbst da. Wir haben die Eigenschaften gehabt, selbst wenn du abgelenkt bist oder wenn du in tiefer Meditation bist. Es ist so, wenn du die Gelübde nimmst, das hat Holger erklärt, kriegst du dann eben diese Aura. Und deswegen ist es ja so cool, Gelübde zu nehmen. Das ist dann nämlich die vierte Eigenschaft. Es ist kontinuierlicher Strom, unabhängig von Zeit und Raum. Weil in dem Moment, wo ich ein Gelübde habe, ich töte nicht. Jede Sekunde, unabhängig davon, ob ich dran denke, ob ich meditiere oder schlafe oder in Ohnmacht bin. Solange ich dieses Gelübde nicht breche, kriege ich praktisch jede 65 Sekunde ein gutes Karma. Deswegen ist es so cool, praktisch Gelübde zu nehmen. Weil du jeden Moment, wo du dein Gelübde nicht brichst, gutes Karma ansammelst. Und das beantwortet die Frage, in dem Moment, wo du schläfst oder ohnmächtig bist, du hast ein Gelübde, nicht zu töten. Also im Schlafen, in der Ohnmacht, würde ich jetzt sagen, in 99% der Fälle tötest du nicht. Hast du dieses nicht kommunizierende Karma und jede Sekunde kommt ein gutes Karma in die gute Karmatasche. Schlaf und Ohnmacht selber kannst du nicht in kommunizierendes und nicht kommunizierendes Karma einteilen, weil es weder Karma ist, was du durch die Sprache oder durch den Körper verursacht. Aber der Hintergrund sozusagen, während des Schlafens und während der Ohnmacht, ja, hast du nicht kommunizierendes Karma. Es ist da. Also aufgrund der Definition. Es ist da, wenn dein Geist komplett still ist. Es ist da, wenn er abgelenkt ist. Beantwortet das die Frage?
Also deine Frage wird genau in quasi Homework Question 5 in den ersten beiden Punkten A und B beantwortet. Ja, also wie Sunam gesagt hat, Nummer 1, wenn ich abgelenkt bin, ja, und bezeichnen wir mal Schlaf als kurz abgelenkt, Sekundenschlaf, ich nicke kurz ein, ja, bleibt dann diese non-communicating Form, die nicht kommunizierende Form des Karmas erhalten? Die Antwort darauf ist ja, ja. Und die zweite Antwort passt eigentlich noch besser, nämlich Schlaf oder Ohnmacht könnten wir interpretieren als Geist kommt zum Stillstand für diesen Moment, zumindest scheint es so. Ja. Und auch dafür ist ja die Aussage, das war jetzt quasi 5b, ja, also Homework Question 5, zweite Aussage, auch wenn der Geist stillsteht oder zur Ruhe kommt, bleibt diese Form von non-communicating, nicht kommunizierten Karma.
Ich hätte auch noch eine Frage.
Gerne.
Und zwar wollte ich wissen, ob wir in diesem Kurs auch die höheren Schulen lernen, also was jetzt wie die Prasangika jetzt Karma verstehen, weil für mich ist es halt ein bisschen schwierig natürlich, wenn wir hier sagen, das ist jetzt ein Gedankenmodell auf der einen Seite, das keine der anderen Schulen anerkennt und ich noch gar nicht weiß, wie sozusagen, ich also, ich beschäftige mich ja auch schon ein bisschen länger jetzt, was ist das jetzt eigentlich, aber wie kann ich jetzt wissen, was jetzt eigentlich verstanden wird oder wie wir das jetzt eigentlich verstehen, wenn wir jetzt was lernen, was nicht anerkannt wird. Und es sind doch Teile drinnen aus meiner Sicht, die zumindest ich bis jetzt gelernt habe, die wir ja auch anerkennen.
Also die kommunizierende und die nicht kommunizierende Form des Karmas wird von der Detailisten, was als untere Schule, und von der Prasangika, die als höchste Schule bezeichnet wird, anerkannt. Es wird nicht von den Schulen dazwischen anerkannt.
Grundsätzlich ist es so, dass die Herangehensweise, diese Schulen sind falsch und ich lerne jetzt die richtige, in die Irre führt. Ja? Also Karl Valentin hätte auf die Frage nach dem Weg gefragt oder gesagt, Sie kommen ja schon so falsch. Ja? Also im Prinzip ist die Antwort richtig, aber die Frage falsch. Ja? Verzeih mir diesen Ausdruck, weil es nicht darum geht, die richtige Schule zu identifizieren und die anderen durchzustreichen und zu sagen, sie sind falsch. Ja? Deswegen habe ich dazwischen gesagt, wir beschäftigen uns immer wieder bis in Tantra hinein, ja, mit ganz unterschiedlichen Schools, und die dürfen wir jetzt nur betrachten als unterschiedliche Sichten, unterschiedliche Views, unterschiedliche Spotlights, ja, auf bestimmte Aspekte. Und ich stelle mir das immer so vor wie eine schwarze Kugel in einem schwarzen Raum, wo mal ein Scheinwerfer von links drauf scheint und mal ein Scheinwerfer von vorne drauf scheint und mal einer von hinten in Form der unterschiedlichen Schools. Und irgendwann formt sich in meinem Geist das Bild dieser Kugel, ja, weil ich tausendmal gesehen habe, wie sie aus unterschiedlichen Sichten beleuchtet worden ist, aber immer nur in einem Ausschnitt, weil die Gesamtheit der Kugel ist nicht vermittelbar, die ist inconceivable. Ja, und ich sehe sie in der Gesamtheit nur, wenn sie mir mal aus unterschiedlichen Perspektiven kurz von einem Scheinwerfer angeleuchtet worden ist.
Und schauen wir uns in dem Kurs alle Schuld an, wie die Karma verstehen, oder?
Nein. Ich denke auch, es ist ja eine Gedankenübung. Selbst Buddha sagt, glaub nichts, was ich sage, sondern überprüfe es. Und deswegen habe ich festgestellt, ist es auch so wichtig, die unterschiedlichen Konzepte der Schule kennenzulernen, weil wir im mitteleuropäischen Raum, wir lernen gerne etwas und hören gerne, das ist richtig und jetzt musst du dich so verhalten. Und das ist auch das, denke ich, was Holger sagt. Diese Schulen sind dazu da, damit wir unser logisches Denken schärfen, damit wir uns fragen, ist es so, kann ich das durch eigene Erfahrung bestätigen? Also wenn es jetzt um die nicht kommunizierende Form geht, geh doch einfach mal durch die nächste Woche durch dein Leben und überleg, wenn du Menschen anguckst, ob du irgendeine Form von unterschiedlicher Aura feststellst, ob jemand viele gute Taten oder viele schlechte Taten vollbringt. So solltest du es angucken. Also wie gesagt, es ist ja wirklich dazu da, dass wir auch unseren Geist schleifen. Und alle Schulen, also wie gesagt, Holger hat es eigentlich schon gesagt, ist alle Schulen und alles Denken ist auch aktuell präsent. Und wir müssen unseren Geist logisch durch alle Schulen durchgehen, um zu unserem eigenen Schluss zu kommen.
Was aber nicht heißt, dass wir das sequenziell tun. Also wir beginnen in ACI Kurs 1 mit Abhidharma und enden dann im ACI Kurs 18 mit Prasangika. Sondern Geshe Michael teacht von Day One an ein Prasangika-Verständnis von Emptiness, ja, bevor wir jeweils was von den Schools gehört haben, und dann purzeln die uns immer wieder in unterschiedlichen Formen vor die Füße.
Ich weiß noch, wie ich mit 15 gehadert habe. Mhm. Ja.
Okay, danke, das war jetzt schon recht hilfreich für mich. Und danke, wollte ich übrigens nochmal sagen, Holger, dass du beim letzten Mal die Schulen erklärt hast, weil mir das bis jetzt ein Rätsel war, ein bisschen. Okay.
Ja, das habe ich mir fast gedacht, deswegen habe ich sie das letzte Mal noch einmal insgesamt erklärt.
Hallo Holger, kann ich auch noch eine Frage stellen?
Ja.
Und zwar, also ich habe das mit den Vows jetzt so verstanden, dass die eine schützende Aura erzeugen. Willst du damit sagen, dass die selbst existierend sind und nicht von uns kommen?
Nein, das will ich damit nicht sagen.
Okay.
was meinst du, wieso könnten sie selbst existierend sein? Sie sind verursacht durch das Gelübde, was ich nehme. Und in dem Beispiel einer negativen Aura, die ich gebracht habe mit dem Militärgelübde, enden sie, wenn ich das Militär verlasse und dieses Gelübde zurückgebe, dann endet diese negative Aura. Oder im Fall des positiven Falles, wenn ich der Mönch bin, der die Vows, die Gelübde abgenommen hat und diese Aura erzeugt hat und ich begehe eine Kette von Root Downfalls, also von schlimmen Vergehen gegen diese Vows, dann verschwindet sie genauso, wie sie gekommen ist.
Und du brauchst auch enorm gutes Karma, um die Gelübde überhaupt erst zu finden. Ja, also du musst in deinem Leben auch ganz viel Samen dafür ansammeln, dass du eines Tages tatsächlich einen Baumaster findest und diesem Gelübde begegnen.
Okay, danke. Und dann habe ich noch eine Frage in dem letzten in der letzten Klasse stand irgendwie, dass Nirvana selbst existierend sein soll. Ist das die Ansicht von der Schule?
Also es gibt vier Arten von Nirvana. Das letzte Mal haben wir keine detaillierte Unterscheidung getroffen, sondern wir haben Nirvana erklärt als Cessation, also quasi als Ende
der Geistesgifte.
Ja, als Beendigung der Geistesgifte, genau. Ja, und ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir.
Es steht im Text drin, also im Reading steht es drin.
Kannst du uns bitte die Textstelle schicken via E-Mail, dann können wir es selber in der nächsten Stunde beantworten.
Ja, genau. Schick uns das und dann erklären wir es in der nächsten Stunde. Ich habe die Stelle im Reading nicht präsent, ehrlich gesagt,
wie das stehen soll. Schick es uns bitte, dann können wir es nächstes Mal beantworten.
Kann ich nicht machen, weil ich muss noch Koffer packen, weil ich morgen in der Früh im Flieger nach Mexiko sitzen muss.
Okay.
Dann müssen wir die Beantwortung der Frage verschieben, anders, bis du sie uns schickst.
Ja, mach mal. Okay. Und dann wollte ich noch fragen, was hat unser Handeln verursacht?
Deine Gedanken.
War die Frage, was hat unser Handeln verursacht?
Ja.
Die Gedanken, die den Handlungen vorausgehen.
Und was hat dann unsere Gedanken verursacht?
Der karmische Samen für den Gedanken, den wir haben, ist der Gedanke, den wir davor hatten.
Alles klar. Danke, hatte ich vergessen.
Beginningless time.
Okay, dankeschön.
Meditation ist wichtig, weil wir sehr nahe dadurch an den Prozess herankommen, an dem diese Samen entstehen und reifen. Und nur in tiefer Meditation haben wir die Möglichkeit, in diesen vermeintlichen Automatismus der Kette von nicht verhinderbaren Gedanken da ein Stück, einen Twist hineinzukriegen. Okay.
Holger, darf ich bitte noch eine Frage stellen?
Ja.
Auf den Class Notes ist das Schöpferwesen unter veränderliche Dinge eingeordnet. Warum ist das so?
Ja, weil er verändert.
Unter den Class Notes ist der Schöpfergott als unter veränderliche Dinge eingetragen, weil er kein Schöpfergott sein könnte, wenn er nicht veränderlich wäre. Weil am Anfang ist er Gott, dann ist er Schöpfergott und durch den Schöpfungsakt verändert er sich und deswegen muss er veränderlich, also changing sein.
Okay,
das ist gleichzeitig der Widerspruch, weil wenn er changing ist, muss er caused sein, also verursacht. Und wenn er verursacht ist, stellt die Frage, wer hat eigentlich Gott erzeugt? Hat Gott sich selbst erzeugt? Dann komme ich, wie der Informatiker sagt, in eine nicht endende Schleife hinein oder wer hat dann Gott erzeugt? Wenn ihn jemand anders erzeugt hätte, könnte er nicht omnipotent sein und so weiter und so fort. Also da in dieser Frage liegt eigentlich schon der Logikbruch, der dann dazu führt, dass wir das nicht anerkennen.
Danke dir.
Holger, hörst du mich?
Ja, laut und deutlich.
Super, wunderbar. Ich habe auch noch eine Frage, bitte, wegen dem Gelübde. Angenommen, ich breche ein Gelübde. Ja. Ist es dann eine non-kommunikative Form, die dauerhaft anhaftend ist?
Du nimmst ein Gelübde, du brichst ein Gelübde, dann müssen wir in der Gelübdeklasse Kurs 7 sehr ins Detail gehen, in welcher Form du es brichst, mit welcher Intention du es brichst, ob du es wiederholt brichst, ob du einen Root Downfall begehst, also eine schlimme Form oder eine einfache Form. Insofern, diese Frage kann ich nicht in einem halben Satz beantworten. Am besten brichst du es nicht. Bis zum Kurs 7. Bis du dir über die möglichen Konsequenzen im Bilde bist, brichst du es einfach nicht.
Dann ist aber im Schlauschen, wenn ich bis dahin kein Gelübde ablege, obwohl ich weiß, dass ich bis dahin sich gutes Karma ansammle, läuft, wenn ich es nicht breche, was ich ja nicht weiß.
Das ist im Übrigen tatsächlich ein guter Punkt. Du solltest nur ein Gelübde ablegen, von dem du dir auch tatsächlich sicher bist, dass du es auch tatsächlich halten kannst. Gilt auch für gute Vorsätze. Kommt tausendmal an unterschiedlichen Stellen in diesen Teachings. Du solltest nicht sagen, ich werde bis zu meinem Lebensende nie wieder meinem Partner widersprechen. Ja, wenn du erahnen könntest, dass du das am nächsten Tag spätestens am Abend getan haben willst. Aber du könntest sagen, ich werde 10 Minuten nicht widersprechen. Und das auf Gelübde abgelegt ist natürlich das Gleiche. Also du solltest die ablegen, von denen du aus tiefstem Herzen überzeugt bist, dass du sie halten kannst.
Okay, danke.
Gut, danke auch. Dann, Marianne, Prayers, bitte.
Huki Shukshin Neto Tram Rirabin Shinen Degyen Padi Sanye Shingdu Mite Urwagi Drokun nam dakshin la chupal shok Idam guru ratna mandala kam yeyatayami Vivadi vikir bokun Sonam yeshe sok chokshin Sonam yeshe le jungwe
Gut, bleibt noch einen kleinen Moment dran, bitte. Die Sunam.